Wann hast du das letzte Mal aus eigenem Antrieb das dritte Buch Mose gelesen? Die dort beschriebenen Opferrituale, Reinheitsgebote und Priestervorschriften wirken heute befremdlich. Sie stammen aus einer längst vergangenen Zeit und einer fremden Kultur. Das erschwert uns den Zugang zu diesen Texten. Und darum bleiben sie oftmals links liegen. Warum auch nicht? Ist nicht der alttestamentliche Opferkult in Jesus Christus erfüllt und dadurch aufgehoben worden? Wenn diese Frage mit Ja zu beantworten ist, warum steht das dritte Buch Mose dann in unserer Bibel? Das dritte Buch Mose, das auch Levitikus genannt wird. Ist es lediglich ein historisches Dokument ohne weitere geistliche Bedeutung? Diese berechtigten Fragen haben einen wesentlichen Anstoß zu meiner heutigen Predigt gegeben. Wir werden uns mit den ersten 9 Kapiteln von Levitikus beschäftigen. Wir werden sie nicht alle lesen. Aber wir werden diesen Block ins Auge fassen. Dabei sind 2 Ziele leitend. Erstens soll versucht werden, ein besseres Verständnis der alttestamentlichen Opfervorschriften zu gewinnen. Und zweitens soll die Bedeutung dieser Texte für unsere Zeit herausgearbeitet werden. Ich gehe von der Grundüberzeugung aus, dass das Alte Testament genauso wie das Neue Testament Gottes lebendiges Wort ist. Auch wenn unser Verhältnis zu den Geboten des Alten Testaments anders ist als unser Verhältnis zu den Geboten des Neuen Testaments. In den letzten Jahren durfte ich zunehmend die tiefe Bedeutung des Alten Testaments für den christlichen Glauben entdecken. Das bestärkte meinen Wunsch, auch anderen zu helfen, einen gewinnbringenden Zugang zu den Texten des Alten Testaments zu finden. Darum arbeite ich an einer Serie zu Levitikus, in der die heutige Predigt den ersten Teil bildet. Gerne würde ich erfahren im Anschluss an den Gottesdienst, ob diese Predigt zu einem besseren Verständnis beigetragen hat oder nicht. Ich freue mich also, wenn ich nachher von vielen Personen hören darf, ob es etwas gebracht hat. Und natürlich dürfen auch kritische Anmerkungen oder Rückfragen gestellt werden. Das bringt mich vorwärts. Worum geht es also heute? Das zweite Buch Mose überliefert uns, wie Jahwe, der lebendige Gott, das Volk Israel mit mächtiger Hand aus der Sklaverei Ägyptens befreit, mit diesem Volk am Berg Sinai einen Bund schloss und dort auch seine Absicht bekundete, mitten unter seinem Volk wohnen zu wollen. Die Gegenwart Gottes, die Gemeinschaft mit Jahwe, ist der Inbegriff des Lebens. Das zeigt sich unter anderem an der Beschreibung des Garten Edens. Die ungetrübte Gemeinschaft mit Gott im Paradies war ein Zustand vollkommenen Lebens. Durch die Sünde wurde diese ungetrübte Gemeinschaft zerstört. Selbstsucht, Hass, Krankheit und Tod waren die Folge. Doch Gott wollte wahres Leben wiederherstellen. Dass dies nicht nur eine Idee, eine geistige Vorstellung ist, das haben die Israeliten am eigenen Leib erfahren, als Gott sie aus der Sklaverei befreite. In der neu gewonnenen Freiheit hatte Israel seinem Gott eine Wohnung, ein Heiligtum errichtet. Mose, der von Gott erwählte Führer des Volkes, hatte sich um die genaue Ausführung der Vorgaben gekümmert. Das zweite Buch Mose endet mit der Fertigstellung der Stiftshütte. Wir lesen im letzten Kapitel von 2. Mose, Kapitel 40, in den Versen 33 bis 35. 2. Mose 40, Vers 33b. So vollendete Mose das Werk. Da bedeckte die Wolke das Zelt der Begegnung und die Herrlichkeit des Herrn erfüllte die Wohnung. Und Mose konnte nicht in das Zelt der Begegnung hineingehen, denn die Wolke hatte sich darauf niedergelassen und die Herrlichkeit des Herrn erfüllte die Wohnung. Dieses eindrückliche Ereignis hatte für Israel eine zweifache Bedeutung. Grund zur Freude war einerseits die Tatsache, dass Gott sich zu diesem Heiligtum bekannte. Er nahm Wohnung darin. Doch auf der anderen Seite zeigte sich ein neues Problem. Nicht einmal Mose, der von Gott erwählte Mittler, war in der Lage, das Heiligtum zu betreten und Jahwe persönlich zu begegnen. Die grundlegende Frage blieb also: Wie gelangt man in die Gemeinschaft mit Gott? Oder wie König David es später in Psalm 15, Vers 1 formulierte: Herr, wer darf weilen in deinem Zelt? Wer darf wohnen auf deinem heiligen Berge? Hinter dieser Frage steht die Suche nach dem wahren, erfüllten Leben. Es ist diese Suche, die die Menschen durch alle Zeiten hindurch angetrieben hat. Wie kommt man zurück ins Paradies? In der damaligen Situation Israels hieß das: Wenn nicht einmal Mose in die Stiftshütte gehen kann, wie soll die heilige Wohnung Gottes dann zu einem Ort der Begegnung werden können? So endet 2. Mose. 9 Kapitel später lesen wir am Ende von Levitikus 9 im Vers 23, Levitikus 9, Vers 23. Und Mose und Aaron gingen hinein in das Zelt der Begegnung. Das Hindernis scheint aus dem Weg geräumt zu sein. Und neben Mose kann auch sein Bruder Aaron das heilige Zelt betreten. Was ist zwischen 2. Mose 40 und 3. Mose 9 geschehen? Was genau war das Hindernis und wie wurde dieses überwunden? Die ersten 9 Kapitel von Levitikus geben Antworten auf diese Fragen. Sie beschreiben den Gottesdienst des alten Bundes. Zunächst betrachten wir die Opfer und ihre Reihenfolge. Die Menschen sind, wie bereits erwähnt, durch die Sünde von Gott getrennt. Im sündigen Zustand gehört der Mensch zum profanen, unreinen, unheiligen Bereich. Alles, was sich in diesem Bereich befindet, geht unweigerlich auf den Tod zu. Gott hingegen, der Ursprung und Erhalter des Lebens, gehört zum Bereich des Heiligen. In seiner vollkommenen Reinheit und Herrlichkeit kann keine Unreinheit bestehen. Wir können uns alles Existierende in diesen zwei Bereichen vorstellen. Einerseits die profane, unheilige Sphäre und auf der anderen Seite Gott und das vollkommen Heilige in der reinen Sphäre. Das Hindernis, das die Menschen in 2. Mose 40 von Gott fernhielt, war die Tatsache, dass es zwischen dem profanen Bereich und dem heiligen Bereich keine Brücke gab. Es gab keine natürliche Verbindung. Und diese Brücke konnte nur von einer Seite aus gebaut werden. Das wird schon im ersten Vers des Buches Levitikus angezeigt. Wir haben den Vers schon in der Lesung gehört. Und der Herr rief Mose, und er redete zu ihm aus dem Zelt der Begegnung und sprach. An dieser simplen Schilderung lassen sich bereits einige wichtige Beobachtungen festhalten. Im hebräischen Text wird Gottes Handeln mit 3 verschiedenen Verben beschrieben. Er ruft Mose, Er spricht zu ihm vom Zelt der Begegnung her und sagt. Das dritte Verb kann im deutschen Text unterschiedlich aussehen. Manche Bibelübersetzungen stellen dort nur einen Doppelpunkt hin, andere sagen und sprach. Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, aber es sind drei verschiedene Arten, die Gottes Handeln beschreiben. Durch diese dreifache Betonung des Redens Gottes wird deutlich, sich Gott nahen zu können, bedurfte einer göttlichen Offenbarung. Weiter zeigt dieser Vers, dass göttliche Offenbarung einen geheiligten Mittler benötigt. Die Erwählung Gottes hat Mose dazu befähigt, diese Mittlerfunktion auszuüben. Dann in den folgenden 7 Kapiteln wird Gottes eigene Rede wiedergegeben. Hier weist Gott den Weg in seine Gegenwart. Im Bild gesprochen, Gott baut selber die Brücke, auf die der Mensch sich ihm nahen kann. Und zwar besteht diese Brücke in dem von Gott bestimmten Gottesdienst, der seinen Ausdruck in Opferkult fand. In den ersten 5 Kapiteln unterweist Gott den Mose über 5 verschiedene Opfer: Brandopfer, Speisopfer, Friedensopfer, und dieses dritte Opfer hat verschiedene Namen. Manchmal wird es Heilsopfer, Dankopfer oder auch Gemeinschaftsopfer genannt. Dann noch das Sündopfer und Schuldopfer. Die Kapitel 6 bis 7 enthalten dann weitere Anweisungen für die Priester bei der Darbringung dieser Opfer. Die ersten 3 Opfer, also das Brand-, Speis- und Friedensopfer, sind freiwillige Opfer. Sie dienen dazu, dem Herrn einen wohlgefälligen Geruch darzubringen. Und das geschieht, indem das Tier oder ein Teil des Tieres auf dem Altar in Rauch verwandelt wird. Sie sind ein Ausdruck von Hingabe und Anbetung. Die zweite Gruppe der Opfer, die das Sünd- und Schuldopfer umfasst, hat einen sühnenden Charakter, um die Folgen bestimmter Sünden wieder gut zu machen. Wenn wir die Beschreibung der Opfer so in dieser Reihenfolge lesen, ist es leicht anzunehmen, dass sie auch in dieser Abfolge durchgeführt wurden. Das scheint aber in der Praxis nicht der Fall gewesen zu sein. Vermutlich beginnt Levitikus mit der Beschreibung des Brandopfers, weil dieses die Heiligung des Volkes darstellt und somit den Kern des Opferkultes darstellt. In Levitikus 9 wird der Eröffnungsgottesdienst in dem neuen Heiligtum beschrieben. Und dort steht: Und er, das ist Aaron, stieg vom Altar herab nach der Opferung des Sündopfers und des Brandopfers und des Heilsopfers oder Friedensopfers. In der Logik dieser Reihenfolge liegt der Schlüssel, um den Sinn des Opferkultes zu verstehen. Der Gottesdienst beginnt mit einem Sünd- oder Schuldopfer. Das heißt, begangene Fehler oder angerichteter Schaden wurden an erster Stelle gesühnt oder wiederhergestellt. Nach dieser Reinigung von der Schuld folgt dann das Brandopfer. Dies ist das einzige Opfer, bei dem das gesamte Tier, abgesehen von seiner Haut, durch Verbrennen dem Herrn dargebracht wird. Das steht symbolisch für die völlige Hingabe an Gott. Bei den anderen Opfern werden dem Herrn bestimmte Teile des Tieres und das Beste, nämlich das Fett, auf dem Altar dargebracht. Und in den meisten Fällen geht das Opferfleisch dann zum Verzehr, zum Unterhalt der Priester. Das Friedensopfer bildet den Schluss des Opferkultes. Es ist das einzige Opfer, bei dem derjenige, der das Opfer bringt, Anteil an dem Opferfleisch bekommt. Das heißt, nachdem die besten Teile dem Herrn geweiht worden sind, folgt als Höhepunkt das Mahl, bei dem der Opfernde mit seiner Familie zusammen das Fleisch des Opfertieres verzehrt. Dies Gemeinschaftsmahl war zugleich ein fröhliches Fest der Versöhnung im Hause Gottes und ein Bild der wiederhergestellten Gemeinschaft mit Gott. Die Logik dieses Kultes lässt sich mit folgenden drei Stichworten zusammenfassen: Sühne, Hingabe, Gottesgemeinschaft. Oder wir könnten auch andere Worte wählen: Reinigung, Anbetung, Lebensfülle. Das war der Sinn des Opfersystems. Das große Ziel des Opferkultes ist die innige Gemeinschaft mit Gott, der die heilige Quelle des Lebens ist. Die Reinigung von Sünden und die völlige Hingabe an Gott waren also die zwei Voraussetzungen zu dieser Gemeinschaft. Die Brücke, die Gott zwischen dem profanen und dem heiligen Bereich gebaut hat, ist dargestellt in den Opfern. Wir können also sagen, zur Zeit des alten Bundes war der Opferkult der Weg in die Gemeinschaft mit Gott. Dies wird verständlicher, wenn wir die einzelnen Schritte der Opferhandlungen betrachten. Jeder Schritt hat eine Bedeutung und stellt eine rituelle Handlung dar. Wir schauen uns die 6 zentralen rituellen Handlungen an. In dem Text, den Roland gelesen hat, ist schon eine Beschreibung gegeben. Die rituellen Handlungen der verschiedenen Opfer sind zum Teil gleich oder ähnlich. Wir haben es am Beispiel des Brandopfers gehört. Ich werde diese Schritte daher eher allgemein erläutern und nur an einigen Stellen auf Unterschiede zwischen den Opfern eingehen. Der erste Schritt ist die Darstellung. Nach Levitikus 1, Vers 3 geschah sie am Eingang der Stiftshütte. Hier führte der Sünder seine Opfergabe vor, die makellos, ohne Fehler sein musste. Damit gab er seinem Glauben und seinem Verlangen Ausdruck, die Vergebung und das Wohlwollen Gottes zu erhalten. So wie Gott das Herz des Israeliten prüft, so musste der Priester die Opfergabe prüfen, ob sie fehlerlos und makellos sei. Nachdem das Tier also als makellos befunden worden war, folgte der zweite Schritt, die Handauflegung. Der Opfernde legte oder stützte seine Hand auf das Haupt des unschuldigen Opfertiers ab. Es ist oft gesagt worden, dass der Israelit in dieser Handlung seine Sünde auf das Opfertier übertrug. Dieser Gedanke kommt daher, dass ein ähnliches Ritual einmal im Jahr, nämlich am großen Versöhnungstag, stattfand, bei dem die Handauflegung tatsächlich für die Übertragung von Sünden stand. Es gibt allerdings wichtige Unterschiede zwischen jenem Opfer am Versöhnungstag und dem gewöhnlichen Sündopfer oder Brandopfer. Am Versöhnungstag musste der Hohepriester, und es durfte nur der Hohepriester sein, ausdrücklich beide Hände auf das Haupt des Tiers abstützen und dabei die Sünde des Volks über dieses Tier bekennen. Anschließend musste dieses Tier aus dem Lager hinaus in die Wüste getrieben werden. Es war nicht mehr würdig, vor Gott zu erscheinen. Das war weiter ein Symbol dafür, dass die Sünde von dem Volk hinausgetragen worden war. Im Gegensatz dazu musste der Israelit bei dem Sündopfer wohl nur eine Hand auf das Haupt des Tieres abstützen. Nach diesem Schritt würde das Tier geschlachtet und vor Gott auf dem Altar dargebracht werden. Diese Unterschiede legen nahe, dass die Handauflegung beim Sündopfer keine Sündenübertragung darstellt, sondern dass damit eine Identifikation des Israeliten mit diesem makellosen Opfertier stattfand. Dadurch konnte die Sünde des Israeliten, die Sünde, die den Tod verdiente, durch den Tod des Tieres gesühnt werden. Durch diese Identifikation, die in der Handauflegung zum Ausdruck kam, wurde das Tier zum würdigen Stellvertreter des Opfernden. Leben für Leben. Nach der Handauflegung folgte der dritte Schritt, die Schlachtung. Der Übertreter selbst musste das Tier schlachten. Das Blut ließ man ausfließen. Laut Gottes gnädiger Bestimmung konnte das Opfertier anstelle des Sünders sterben und für ihn mit seinem Leben die Strafe bezahlen. Der Schlüsselvers zu diesem Verständnis steht in 3. Mose 17, Vers 11. Dort spricht Gott: Denn die Seele oder das Leben des Fleisches ist im Blut, und ich selbst habe es euch auf den Altar gegeben, Sühnung für eure Seelen zu erwirken. Denn das Blut ist es, das Sühnung tut für die Seele oder für das Leben in ihm. Gott selbst hat es so bestimmt, dass das heilige Blut, in dem das Leben ist, das Blut des Tieres für die Sünde des Menschen Sühnung tun kann. Damit ist keineswegs ausgedrückt, dass für Gott das Leben oder Sterben des Tieres gleichgültig sei. Nein, im Gegenteil, es bringt zum Ausdruck, wie ernst die Sünde und wie heilig das Blut ist. Nach dem Schlachten folgte der vierte Schritt, die Blutsprengung. Dort begann die Aufgabe des Priesters. Er nahm von dem Opferblut und sprengte es an den Altar oder an andere Ort oder strich es auf die Hörner an den vier Ecken des Altars. Wenn dies geschah, bildete es den Beweis vor Gott, dass ein Leben geopfert und die Schuld bezahlt war. Der Rest des Blutes wurde an den Fuß des Altars gegossen. Bei manchen Opfern musste der Priester halt auch einen Teil sprengen und bei anderen das Blut an die Hörner streichen. Danach folgte die Verbrennung. Das Fett oder auch Fleischstücke des Opfertieres wurden auf dem Altar verbrannt. Fell und Eingeweide musste man bei dem Sündopfer zum Beispiel vor das Lager an einen reinen Ort schaffen und dort verbrennen. Beim Sündopfer wurde das Fleisch dann von den Priestern gegessen oder wenn es zu lange aufbewahrt worden war, musste es ebenfalls verbrannt werden. Und an diesem Punkt besteht ein wichtiger Unterschied zwischen dem Sünd- und dem Brandopfer. Beim Brandopfer wurde kein Teil der menschlichen Verzehrung zugewiesen, sondern das ganze Tier wurde in eine aufsteigende Rauchsäule verwandelt. Wir sollten das Verbrennen also nicht als eine Zerstörung des Opfers betrachten, sondern als eine Verwandlung. Indem das Tier in diese Rauchsäule verwandelt wurde, konnte es so gesehen in den himmlischen Thronsaal gelangen. Und dieses Aufsteigen mag wohl auch den Namen des Brandopfers begründet haben. Denn die hebräische Bezeichnung Ola bedeutet das, was aufsteigt. In der ursprünglichen Bedeutung ist von Brandopfer eigentlich keine Rede, sondern das, was aufsteigt. Das Aufsteigen des Brandopfers brachte auf besondere Weise die Hingabe des Opfernden zum Ausdruck. Beim Friedensopfer, also das zum Schluss des Kultes stattfand, kommt noch eine weitere Handlung hinzu, nämlich das Gemeinschaftsmahl. Im Nahen Osten hatte ein gemeinsames Mahl vielschichtige Bedeutung. Das ist in vielen Kulturen bis heute der Fall. Durch gemeinsame Mahlzeiten wurden nicht nur Freundschaften vertieft, sondern sogar Bünde beschlossen. Gastfreundschaft war eine ehrwürdige Angelegenheit. Vor diesem Hintergrund lässt sich dann auch gut verstehen, warum das Gemeinschaftsmahl den Höhepunkt des Opferkultes und einen Anlass großer Freude darstellte. In Psalm 65, Vers 5 sehen wir ein Beispiel davon, wie diese Freude aufgenommen wurde. Psalm 65, Vers 5. Glücklich, den du erwählst und nahen lässt, dass er wohne in deinen Vorhöfen. Wir werden gesättigt werden mit dem Gut deines Hauses, dem Heiligen deines Tempels. Wir sehen hier in diesem Vers ein Beispiel. Der Einzug in das Heiligtum Gottes bildete eine Parallele, eine Analogie zu dem, was man einen Einzug in den Garten Eden sehen könnte. So wie die leibliche Lebenskraft durch Speise erneuert und erhalten wird, so wirkt sich Gottes Gegenwart auf die geistliche Lebenskraft aus. Und das, genau das, war das Ziel des alttestamentlichen Gottesdienstes. Wir halten zwischendurch einmal fest. Jahwe ist in das Heiligtum eingezogen. Damit ist die Stiftshütte zur Wohnung Gottes geworden. Allerdings ist sie anfänglich noch kein Ort der Begegnung zwischen Gott und Israel, weil in der heiligen Gegenwart Gottes keine Unreinheit bestehen kann. Es gibt keine natürliche Verbindung zwischen dem Profanen und dem heiligen Bereich. Darum öffnet Gott selbst einen Weg. Er baut eine Brücke, über die sich der Mensch ihm nahen kann. Diese Brücke besteht im Alten Bund in dem Opferkult. Über die Reinigung von den Sünden und die völlige Hingabe an Gott gelangt Israel schließlich in die wiederhergestellte Gottesgemeinschaft. Soweit haben wir die Opfer betrachtet. Eine Schlüsselstelle im Opfersystem muss allerdings noch geklärt werden. Das Heiligtum muss gepflegt und verwaltet werden. Die regelmäßigen Opfer müssen dargebracht werden. Es fallen unterschiedliche Arbeiten in diesem heiligen Raum an. Darum sind von Gott zugelassene Personen nötig, die einen dauerhaften Dienst in diesem heiligen Raum ausführen können. Zu dieser besonderen Aufgabe hat Gott Aaron und seine Söhne berufen. Damit kommen wir zu Levitikus 8. Dieses Kapitel schildert uns die Weihe Aarons und seiner Söhne als Priester. Die detaillierten Anweisungen zu dieser rituellen Weihe wurden Mose ebenso von Gott offenbart wie die Opfervorschriften. Beschrieben sind sie in 2. Mose Kapitel 29 und ich zitiere aus diesem Kapitel nur den ersten Vers. 2. Mose 29, Vers 1. Dort spricht Gott: Und dies ist es, was du mit ihnen tun sollst, sie zu heiligen, damit sie mir den Priesterdienst ausüben. Worum geht es? Diese Personen zu heiligen, damit sie Gott als Priester dienen können. Das bedeutet, damit Aaron und seine Söhne Gott als Priester dienen können, müssen sie selber zuerst geheiligt werden. Ihr Umgang in Gottes heiliger Wohnung macht dies notwendig. In dieser rituellen Weihe heiligt Gott selbst diese Männer als Priester. Dadurch werden sie befähigt, stellvertretend für das Volk die Dienste an der Stiftshütte auszuführen. Zu diesen Diensten gehört unter anderem das Zubereiten des Schaubrottisches, die Unterhaltung des siebenarmigen Leuchters, die Durchführung der regelmäßigen Opfer und die Unterstützung der Israeliten bei ihren persönlichen Opfern. Wir sehen, durch die Einsetzung des Priestertums kann erst der Opferkult gewährleistet werden. Im Bild gesprochen, der Opferkult bildet die Brücke zwischen dem profanen und dem heiligen Bereich. Das Priestertum bildet die Säulen dieser Brücke, denn ohne diese Priester könnten die Opfer nicht durchgeführt werden. In Kapitel 9 von 3. Mose erfahren wir dann von dem aufregenden Eröffnungsgottesdienst in dem neu errichteten Heiligtum. Aaron und seine Söhne führen zum ersten Mal stellvertretend für das Volk den Opferkult durch. An den Schluss dieses Gottesdienstes tritt eine weitere rituelle Handlung, die nicht mehr direkt zu den Opfern gehört, aber doch einen wichtigen Bestandteil des Gottesdienstes am Zelt der Begegnung bildete, nämlich die Segnung. Ich lese 3. Mose Kapitel 9, die Verse 22 bis 24. Levitikus 9, 22 bis 24. Und Aaron erhob seine Hände zum Volk hin und segnete sie. Und er stieg herab nach der Opferung des Sündopfers und des Brandopfers und des Heilsopfers. Und Mose und Aaron gingen hinein in das Zelt der Begegnung. Und als sie hinauskamen, segneten sie das Volk. Da erschien die Herrlichkeit des Herrn dem ganzen Volk, und Feuer ging vom Herrn aus und verzehrte auf dem Altar das Brandopfer und die Fettstücke. Als das ganze Volk es sah, da jauchzten sie und fielen auf ihr Angesicht. Was durch die Mittlerschaft der Priester geschah, sollte dem ganzen Volk gelten. Das zeigt sich unter anderem daran, dass in diesen drei Versen viermal das Volk erwähnt wird als Empfänger des Segens. Durch die Einsetzung des Opferkultes und der Priesterschaft war der Weg in die Gottesgemeinschaft geöffnet. Jubel, Freude und Anbetung sind die natürlichen Reaktionen des Volkes. Nun ist es wichtig, diese Rituale nicht in erster Linie als Menschenwerk zu betrachten, sondern als Handlungen Gottes. Sie sind keine magischen Wundermittel, etwa um Gott für eigene Wünsche zu manipulieren. Nein, es war Gott selbst, der die Gebote des Opferkultes offenbarte. Auch in den einzelnen rituellen Schritten ist letztlich Gott selbst der Handelnde. Jahwe selbst reinigt Israel durch das Sündopfer. Jahwe selbst heiligt Israel durch das Brandopfer. Und Jahwe selbst segnet Israel durch die erhobenen Hände des hohen Priesters. So lesen wir in 4. Mose 6, Vers 27 im Anschluss an den sogenannten aaronitischen Segen. Dort spricht Gott, und so sollen sie, das sind die Priester, meinen Namen auf die Söhne Israel legen und ich werde sie segnen. Gott beauftragt die Priester, seinen Namen auf das Volk zu legen und er wird Israel segnen. Wir halten fest, der Gottesdienst im Alten Bund hatte das Ziel, die Gemeinschaft zwischen Gott und Israel wiederherzustellen. Gott öffnete dem Menschen einen Weg in seine heilige Gegenwart, indem er den Opferkult und das Priestertum einsetzte. Er wollte mitten unter seinem Volk wohnen, um es zu segnen und um von ihm erkannt und verherrlicht zu werden. Bis hierher haben wir versucht, den Sinn des Opferkultes in seinem damaligen Kontext zu verstehen. Jetzt fragen wir nach der Bedeutung aus der neutestamentlichen Perspektive. Und da nun vieles nicht nochmals ausgeführt werden muss, ist dieser Teil auch deutlich kürzer. Um den alttestamentlichen Gottesdienst recht einordnen zu können, ist der Brief an die Hebräer besonders aufschlussreich. Er stellt Jesus Christus als das vollkommene Opfer dar. Die alttestamentlichen Opfer waren nach dem Wort des Hebräerbriefes, Kapitel 8, Vers 5, das Abbild, der Schatten des Werkes Christi. Als dieses Abbild waren sie für die Dauer des alten Bundes auferlegt, bis auf die Zeit, da die richtige Ordnung kommt. Hebräer 9, Vers 10. Und das ist die Zeit Christi. Vorausdeutend auf das Leben und den Tod Jesu sollten die alttestamentlichen Opfer Israel auf den verheißenen Messias zuführen. Hätten jene Opfer dieses prophetische Wesen nicht gehabt, so wären sie völlig wirkungslos gewesen. Das finden wir bestätigt in Hebräer 10, Vers 4. Dort heißt es: Es ist unmöglich, durch das Blut von Stieren und Böcken Sünden wegzunehmen. Unmöglich. Es lässt sich also nicht behaupten, dass Gott im Alten Testament die Sünde mit Rücksicht auf ein geopfertes Tier tilgte, sondern die Vergebung geschah auch im Alten Bund im Blick auf Jesus. Dieser Zusammenhang war mir lange Zeit schwer verständlich. Vielleicht geht es euch ähnlich. Bis ich bei Michael Morales auf eine geniale Veranschaulichung stieß. Er verwendet ein Bild, das wir aus unserem Alltag kennen. Er vergleicht den Opferkult mit einem Kreditsystem. Der Israelit empfing echte geistliche Güter durch die Opfer, zum Beispiel Vergebung. Das ist wie bei einem Einkauf mit Kreditkarte. Ich kaufe mir zum Beispiel ein paar Schuhe, ziehe die Karte durch, bekomme die Schuhe, darf sie mit nach Hause nehmen, darf sie benutzen. Die effektive Bezahlung meiner Kreditkartenrechnung folgt aber erst später. So war es mit den alttestamentlichen Opfern. Die Israeliten bekamen dadurch wahre, echte geistliche Güter, doch die Bezahlung dieser Rechnung geschah in dem Moment, als Jesus Christus am Kreuz hing. Dieses Bild half mir, diesen Zusammenhang besser zu verstehen. Wenn Gott also im Alten Bund den Altar ansah, sah er nicht den Tod eines Schafes, einer Ziege oder eines Stiers, sondern er schaute auf das Lamm Gottes am Kreuz von Golgatha. Er erblickte im Voraus das blutige Opfer seines Sohnes und nur aufgrund seines Sühnetodes vergab er dem Sünder seine Schuld. Die Opfer des Alten Testaments hatten in sich selbst keine Kraft. Ihre Wirkung beruhte allein auf der Kraft des Opfers Jesu. Den wahren Sinn des Sündopfers können wir aus neutestamentlicher Perspektive etwa folgendermaßen verstehen. Erstens, Darstellung. Ich mache Jesus Christus vor Gott wie meine persönliche Opfergabe geltend. Er ist das makellose Opferlamm. Zweitens, Handauflegung. Im Glauben nehme ich Jesus als meinen Stellvertreter an. Diese Identifikation wird heute nicht mehr etwa durch ein Handzeichen sichtbar, sondern durch Glaube und Bekenntnis. So finden wir es in Römer 10, Vers 9. Denn wenn du mit deinem Munde bekennst, dass Jesus der Herr ist und in deinem Herzen glaubst, dass ihn Gott von den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Drittens, Schlachtung. Beladen mit unseren Sünden ist Jesus ans Kreuz gegangen. Dort hat er sein Leben hingegeben. Er ist an unserer Stelle gestorben und hat das Lösegeld für unsere Schuld bezahlt. Jetzt kann Gott seine Gerechtigkeit erweisen und den gerecht machen, der an Jesus glaubt. Viertens, Blutsprengung. So wie der Hohepriester mit dem Blut vor Gott im Zelt der Begegnung den Beweis erbrachte, dass das Sündopfer gestorben war, so bezeugt Jesus Christus nun schon seit 2000 Jahren vor dem Vater seinen eigenen Sühnetod. Soweit sehen wir die Parallelen zum Sündopfer. Gleiches gilt auch für das Brandopfer. Auf vollkommene Weise wurde es durch Jesus Christus erfüllt. Er verkörperte diese vollkommene, uneingeschränkte Hingabe an den Herrn. Allein Jesus konnte solch freiwilliges Opfer darbringen und vollkommenen Gehorsam leisten. So lesen wir in Hebräer 10, Vers 7 seine Worte: Siehe, ich komme, dass ich tue, Gott, deinen Willen. Genau das haben wir schon in Gethsemane gesehen. Dort rief Jesus aus: Vater, willst du, so nimm diesen Kelch von mir, doch nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Vom Beginn seines Wirkens bis zum Ruf am Kreuz, es ist vollbracht, weihte sich Jesus als völliges Hingabeopfer dem Werk, das ihm sein Vater aufgetragen hatte. Auf dieses Leben in vollkommenem Gehorsam wies das Brandopfer hin. Obwohl wir die Hingabe nicht in diesem vollkommenen Maß leben können, wie es Jesus tat, sind doch die Nachfolger Jesu aufgerufen zur Hingabe. Paulus schreibt, dass sie als Versöhnte ihre Leiber Gott als lebendiges Opfer darbringen sollen. Das ist der einzige Gottesdienst, der Gott wirklich angemessen ist. Römer 12, Vers 1. Das letzte Opfer im alttestamentlichen Gottesdienst, das Friedensopfer, hat ebenfalls eine Parallele im Neuen Bund, und zwar im Abendmahl. Hier werden alle Erlösten in die Gottesgemeinschaft hineingenommen. Ich lese 1. Korinther 10, Vers 16. Der gesegnete Kelch, den wir segnen, ist der nicht die Gemeinschaft des Blutes Christi? Das Brot, das wir brechen, ist das nicht die Gemeinschaft des Leibes Christi? Und da dürfen wir alle dabei sein. So ist der gesamte Opferkult in Jesus zusammengefasst, zur Vollendung gebracht und damit abgelöst. Wir halten fest: Der Gottesdienst des Alten Bundes, der alttestamentliche Opferkult, ist die göttliche Offenbarung des Weges in die Gemeinschaft mit Gott. Er zeigt den Plan der Errettung des Menschen. Er weist auf Jesus hin, wird aber auch erst von Jesus her rückblickend in seiner Tiefe verstanden. Er malt uns vor Augen, wie unbeschreiblich groß das Erlösungswerk Christi ist. Ohne den alttestamentlichen Opferkult könnten wir nicht verstehen, warum Jesus Christus, Gottes eigener Sohn, ans Kreuz gehen und für Sünder sterben musste. Der Opferkult erinnert uns weiter daran, wie heilig Gott ist. Und was für ein Vorrecht es ist, in seine Gegenwart treten zu dürfen. Darum gehört Levitikus zu den Grundlagen des christlichen Glaubens und hat für die Nachfolger Jesu eine bleibende Bedeutung. Ich schließe mit dem Schlüsselvers des Markus-Evangeliums. Diesen Vers können wir in gewisser Weise als eine Zusammenfassung des Opferkults sehen. Markus 10, Vers 45. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und sein Leben gebe als Lösegeld für viele. Ich lade euch ein, wer kann, zum Gebet aufzustehen. Jesus Christus, du bist das fehlerlose Lamm Gottes. Mit deinem Leben hast du ein für allemal vollkommene Sühne vollbracht. Durch dein Opfer hast du den Weg für uns zum Vater freigemacht. Dir gebührt alle Anbetung und aller Lobpreis. Danke, dass du uns deine Gnade anbietest und wir sie jeden Tag neu empfangen dürfen. Lass uns den Wert der Gottesgemeinschaft immer wieder neu erkennen und erfahren. Hilf uns, die von dir erfahrene Gnade auch an andere Menschen weiterzugeben. Gebrauche uns im Bau deines Reiches und verherrliche deinen Namen durch uns. Amen.